ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investierst du einfach, transparent und kosteneffizient. Das Wertschriftendepot im Namen des Kindes gibt es schon ab einer Anlagesumme von 1'000 Franken. Start jetzt mit True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, auf truewealth.ch.
Das, was du jetzt gerade kommt, ist keine neue Folge von «Apropos», sondern der erste Teil von unserem True Crime Podcast unter Verdacht zum Meisterschwindler Steven Heidegger. Claudia Blumer und Thomas Knellwolf erzählen eine Geschichte von einem jungen Mann, der während Jahren diverse Leute um ganz viel Geld betrogen hat. Unter anderem ein ehemaliger Politiker, der sein ganzes Vermögen dem Schwindler gegeben hat. Viel Vergnügen mit der ersten Folge und wir hören uns dann am Freitag wieder. Ciao zusammen.
Es ist das Jahr 2024 und Fritz Schiesser geht es nicht besonders gut. Seit einiger Zeit hat er finanzielle Probleme. Ausgerechnet er, der erfolgreiche Anwalt, der national bekannte ehemalige Politiker. Der Fritz Schiesser war 17 Jahre lang für Glarner FDP im Ständerat und dann 12 Jahre lang Präsident des ETH-Rats. Und daneben hat er noch ein paar andere prestigeträchtige Ämter gehabt. Doch von all dem bleibt nichts mehr übrig. Sein ganzes Vermögen ist weg. Er hat seine beiden Häuser schon verkauft und er hat sogar noch Steuerschulden. In dem April im Jahr 2024 überkommt er eine Nachricht und seine Sorgen werden noch grösser.
Wenn du die Nachricht liest, ist es entweder bereits zu spät oder gravierend. Ich habe dir heute erzählt, was los ist und wie es um mich steht. Ich habe den Arzt und der Familie mitteilt, dass du über den Verlauf von meinem Leben oder letzten Willen entscheiden sollst. Ich weiss, dass es auch für dich schwer ist, aber wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir alle, dass ich keine Möglichkeit habe und auch niemanden mehr habe, der mir helfen könnte.
Der Fritz Schiesser kennt den Absender. Es ist seit mehreren Jahren sein Geliebter. Und dem geht es offenbar schlecht. So schlecht sogar, dass er schreibt, er werde wahrscheinlich sterben.
Ich bitte dich, im Verlauf des heutigen Vormittags so schnell wie möglich eine OK-Karte zu kaufen und mit 4'400 Franken aufzuladen. Wenn ich bereits verstorben bin, dann bitte ich dich dafür zu sorgen, dass ich normal bestattet werde in Tschechien, neben dem Grab von meiner Mutter. Ich danke für alle schönen Erinnerungen und Unterstützungen, die du für mich geleistet hast. In wenigen Tagen hast du Geburtstag. Was für eine tragische Nachricht für dich. Es tut mir leid. Dein Steven.
Der Brief ist einer von vielen Briefen, die Steven Heidegger an Fritz Schiesser geschickt hat. Über 6 Jahre lang sind sie in engem Kontakt gestanden, in intimem Kontakt auch. Und immer wieder hat der berühmte Politiker seinem jungen Geliebten aus der Patsche geholfen. Und zwar mit Beträgen, die viel grösser sind als die 4'400 Franken, die Steven Heidegger jetzt will. Der Fritz Schiesser hat in den letzten Jahren alles gezahlt und alles weggegeben, was er hatte. Aber der Fritz Schiesser ist nicht der Einzige, der solche Briefe bekommt. Am Schluss von diesem Fall geht es um mehrere Millionen Franken und um ziemlich viele Geschädigte, die alle am gleichen Mann vertraut haben. Am Steven Heidegger.
Das ist der Meisterschwindler aus dem Heidiland. Eine Geschichte über eine filmreife Verbrecherkarriere vom einfachen Raub bis zum Millionen-Coup. Es ist aber auch eine Geschichte von einem prominenten Politiker, der auf den Schwindler reingefallen ist und dabei alles verloren hat. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktionen beschäftigt haben. Das ist Folge 1, das unglaubliche Leben von Steven Heidegger. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio stehen die Inlandredaktorin Claudia Blumer und der Thomas Knellwolf, Reporter am Recherchedesk von Tamedia. Sie haben die Geschichte zusammen und ziemlich aufwendig recherchiert. Hallo zusammen.
Hoi Noah.
Salut Noah.
Claudia, Thomas, die Geschichte, die ihr uns in dieser dreiteiligen Podcast-Serie erzählt, die ist das Resultat, ich habe es gesagt, von einer ziemlich langen und aufwendigen Recherche, die ihr gemacht habt. Mich interessiert, was der Anfang war von dieser Recherche. Wie sind ihr auf die Geschichte gestoßen überhaupt?
Durch die Konkurrenz. Die NZZ am Sonntag hat im letzten August geschrieben, also das war eine Enthüllung, die sie da gemacht hat. Der Fritz Schiesser sei Opfer worden von einem Liebesbetrug. Er hat alles verloren und er sei in Untersuchungshaft gewesen. So sind wir drauf gekommen.
Ja, mir ist es dann so ergangen beim Lesen, wie es jetzt vielleicht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt ergangen ist. Es ist mir alles ein bisschen schnell gegangen, es hat irgendwie nicht ganz zusammengepasst. Wer ist überhaupt da Täterschaft? Ist es eine von diesen Scambanden aus Nigeria, wo ab und zu darüber geschrieben wird, wo mit Fake-Profil Männer und Frauen in Europa irgendwie die Liebe vorgaukeln und dann das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter und so fort. Und ja, es hat mehr Fragen als Antworten gegeben in dem Text. Und ein Satz in der NZZ am Sonntag ist mir als Recherchejournalist besonders aufgefallen oder hat mich gereizt. Es ist nämlich drin gestanden, dass der Fall, gelinde gesagt, kompliziert sei. Und das hat sich als wahr herausgestellt.
Es ist dann nichts mehr von der NZZ am Sonntag. Und wir sind wahrscheinlich nicht das einzige Medium gewesen, das nachher recherchiert hat. Wir haben ganz viel Telefon gemacht. Ich habe zum Beispiel im Glarnerland recherchiert. Ich komme von dort. Ich kenne den Fritz Schiesser von einem Porträt, das ich einmal vor vielen Jahren über ihn geschrieben habe. Aber ich konnte dort nicht mit ihm reden. Er war nicht erreichbar. Aber ich habe mit anderen Leuten geredet. Mit ganz vielen, die ihn kennen. Und denen ist es genau gleich gegangen wie mir. Also ich bin auch total schockiert gewesen. Das ist wie so undenkbar gewesen. Man muss dazu vielleicht sagen, dass der Fritz Schiesser schon einer der Glarner Politiker ist, die es zu höchstem Ansehen gebracht haben. Also er hat eine höchste Glaubwürdigkeit und sehr viel erreicht und sehr ein gutes Ansehen immer gehabt bei den Leuten. Und dass er Opfer hätte können werden von einem Liebesbetrug allein, das ist wie absurd. Und ich konnte noch so viel Telefon machen, es hat niemand etwas gewusst. Sie sind einfach alle schockiert und haben nichts gewusst.
Ja, und dann haben wir angefangen zu recherchieren, auch gemeinsam. Und dann sind immer mehr Sachen so ein bisschen rausgepurzelt. Am Anfang war es Schleppen und nachher ist es immer schneller gegangen, sind immer grösser, immer verrücktere Sachen bekannt worden, da haben wir herausgefunden. Wir haben dann Zugang zu Akten bekommen, haben angefangen über die Person, die da im Hintergrund steht, eben den Steven Heidegger, zu recherchieren. Und wir sind dann auch vor Ort gegangen, haben im Glarnerland recherchiert. Wir haben in Tschechien mit einem bekannten Reporter zusammengearbeitet, der Recherchen für uns dort gemacht hat. Und wir sind auch unterwegs gewesen in Wirtsstuben, Handwerksbetrieb, Wohnzimmer im Heideland.
Die Geschichte spielt irgendwie in der Westschweiz, in der Ostschweiz, in Tschechien. Aber ein wichtiger Teil von dieser Geschichte die spielt eben im Heideland. Wo liegt das genau und was ist das für eine Region?
Ja, das Heideland kennen ja die meisten als Autobahnraststätte, wenn man auf Chur fährt.
Genau.
Gerade beim Rhein, wenn man den Rhein überquert, kommt das Heideland. Und die Region dort, also die ganze Gegend zwischen Wallensee und Bündner Herrschaft und auch Teil vom Kanton St. Gallen, die haben sich vor etwa 30 Jahren auch den touristisch vermarktbaren Namen Heideland gegeben. Und da war gerade in der Zeit gewesen, wo unser Protagonist, also der Steven Heidegger, dort hergezogen ist.
Wir kommen schon bald ins Heideland zurück in dieser Geschichte. Anfangen tun wir sie aber in Osteuropa, und zwar in Tschechien, in der Region Südböhmen. Vor etwa 30 Jahren, du hast gesagt, Thomas, im Jahr 1994. Was ist denn passiert, Claudia?
Genau, Anfang 90er Jahre ist der Steven Heidegger in Budweis in Südböhmen auf die Welt gekommen. Steven Heidegger, das ist eines der Pseudonyme, die er selber sich gegeben hat, und das geben auch wir ihm in diesem Podcast. Kurz vorher ist sein Vater dort angereist. Und der geschichtliche Hintergrund ist der, das wissen wir, dort ist der eiserne Vorhang gefallen, so 1989 bis 1991. Man hätte wieder können ohne Visum nach Osteuropa reisen frei. Der Vater von Steven Heidegger, das hat er uns erzählt, ist damals, so Anfang der 90er Jahre mit Kollegen nach Tschechien gereist und hat dort in einem Hotel oder in einem Restaurant eine Frau kennengelernt, die deutlich jünger war als er. Die hat gerade dort etwa ein Kind bekommen. Sie war vielleicht gerade schon auf der Welt, aber sie hat auf jeden Fall ein kleines Baby bei sich gehabt von einem anderen Mann. Und die haben sich ineinander verliebt und haben dann zusammen auch ein Kind bekommen. Eineinhalb Jahre später, Anfang 94, ist der Steven Heidegger dort auf die Welt gekommen. Der Vater, als er seinen Ausflug gemacht hat mit den Kollegen, war er 34, schon nicht mehr so ganz blutjung. Er hatte auch schon bereits eine Familie gehabt. Er hatte im Heidiland eine Frau und zwei Kinder gehabt und war mit denen die meiste Zeit des Jahres im Wohnwagen unterwegs gewesen. Aber halbjährig, so wie wir es aufgefasst haben, sind sie sesshaft im Heidiland und sind die beiden Kinder auch dort in die Schule. Dort, wo nachher dann auch der Steven in die Schule ist.
Er war ein Schweizer, der Vater von Steven Heidegger.
Ja, genau.
Du hast gesagt, Claudia, die beiden lernen sich in Budweis kennen, sie verliebt sich ineinander und dann haben sie später selber ein Kind, den Steven Heidegger. Dann ziehen sie als kleine Familie zurück in die Schweiz.
Genau. Der Steven kommt zur Welt und der ältere Halbbruder ist dort etwa eineinhalb, zweijährig und die vierköpfige Familie zieht dann ins Heidiland.
Wie leben sie im Heidiland und wie geht es dem kleinen Steven zu dieser Zeit?
Ganz am Anfang wissen wir nicht so viel. Er war, glaube ich, ein aufgeweckter Bub. Die Familie ist dann auch noch gewachsen, hat noch eine Schwester gegeben und dann hat er eben noch Halbgeschwister. Also eine grosse Familie in einer kleinen Wohnung, in einem kleinen Dorf im Heidiland. Die Mutter, die lernt schnell Deutsch und die redet heute den Dialekt vom Sarganserland. Steven hat einen engen Bezug zu seinem Grossvater, der in Tschechien lebt, und auch eine starke Verbindung zu dem seiner Kultur. Die Grosseltern sind Roma. Und als Teenager bestellte Steven auch einmal CD oder CDs mit, Zitat, tschechischer Zigeunermusik in einem Internetforum.
Ihr sagt, er war ein aufgeweckter Bub nach allem, was ihr wisst. Ist er ein guter Schüler gewesen, als er in die Schule kam?
Durchschnittlicher Schüler. Er hat nicht, also nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Gut war er im Sport gewesen und er war vor allem sehr beliebt gewesen. Das wissen wir von Leuten, die ihn damals kennt haben, gerade im schulischen Umfeld, dass die anderen Schüler wirklich zu ihm aufgeschaut haben. Auch. Sie haben ihn teilweise wie sogar ein bisschen bewundert. Er war einfach beliebt gewesen. Wir haben ja auch Bilder gesehen von damals. Er war sehr ein herziger Bub gewesen, sehr anmutig. Dunkle, grosse Augen, schwarze Igeli-Frisur. Wir wüssten nichts aus seiner Kindheit und Jugend bis 15, dass er sich irgendwie fehlverhalten hat. Also wir können nie mit Sicherheit sagen, er war unauffällig, aber wir hätten nichts etwas anderes herausgefunden. Wir hätten nicht herausgefunden, dass er irgendwie aus der Bahn geraten wäre damals oder so.
Er ist uns geschildert worden als irgendwie mutiger und freier als seine Mitschüler. Es hat dann 2009 so wie einen, für ihn einen Schicksalsschlag gegeben, weil der Grossvater gestorben ist, der geliebte Grossvater. Und das Jahr ist sowieso ein Wendepunkt geworden im Leben von Steven Heidegger.
Es ist auch das Jahr, wo er die Realschule abbricht. Ein Jahr vorzeitig, er hat aber die 9 obligatorischen Schuljahre sowieso schon erreicht, weil er eine Einführungsklasse gemacht hat vorher. Und er fährt dann in dem Jahr im August im Nachbardorf eine Lehre in einer Autogarage. Und dort fängt eigentlich das Problem an. Weil nach kurzer Zeit kommt der Lehrmeister vom verantwortlichen Lehrer eine E-Mail über. Und der Lehrer schreibt ihm, der Steven ist nicht genug gut. Er wird so die Lehre nicht schaffen. Also er hat nicht nur abgrundtief schlechte Noten, sondern er ist auch offensichtlich nicht interessiert, macht keine Hausaufgaben, hört nicht zu in der Schule. Und wenige Stunden später kommt der Lehrmeister ein zweites Mail über mit dem Absender vom Lehrer auf den ersten Blick. Und dort drin steht: Entschuldigung, das ist nicht der Steven, der bei Ihnen arbeitet, ich habe mich geirrt, es handelt sich um einen anderen Bub. Und der Lehrmeister hat ziemlich schnell gemerkt, dass das zweite Mail fake ist, weil der Fake-Lehrer hat ihn gesiezt und er ist aber per Du mit dem Lehrer. Das heisst, der Lernende, der hat eine Hotmail-Adresse kreiert, mit dem Namen des Lehrers und hat dann einfach dem Lehrmeister ein Mail geschrieben, was natürlich ein absoluter Skandal war. Es ist dann zu einem Krisengespräch in der Schule mit Familie und weiteren Kreis, Schulleitung und so weiter. Und nach etwa 3 Monaten ist der Lehrvertrag dann aufgelöst worden.
Also für uns hat es dann so ein bisschen gewirkt, wie wenn der Steven Heidegger nicht einen Automecher oder einen Autoverkäuferlehr machen würde, sondern eine Schwindlerlehr.
Warum das so ist, das zeigt vielleicht auch die nächste Episode. Claudia, du hast gesagt, er verliert dann seine erste Lehrstelle. Wie geht es für ihn weiter?
Das ist im Winter, verliert er die erste Lehrstelle und auf der darauf folgenden August hat er bereits wieder eine neue gefunden. Also er bewirbt sich einfach wieder. Und auch da, er macht das recht schlau. Er sagt natürlich nicht, was passiert ist, sondern sagt, er hat ein Praktikum gemacht in einer Garage und hat dabei gemerkt, was seine Stärken sind und was er wirklich will. Also er kommt fast sicher auch sehr gut an, dann bei den Verantwortlichen vom zweiten Lehrbetrieb. Also schon im Folgejahr darauf fährt er in einer anderen Autogarage wieder eine Lehre an. Auch dort gibt es von Anfang an Probleme und Unregelmäßigkeiten. Also es verschwinden zum Beispiel Sachen aus dem Ersatzteillager, wo er arbeitet, Pneu, und dann sagt er auf Nachfrage, ja, die sind für irgendein Auto gebraucht worden, und das hat aber nicht gestimmt. Der Monteur sagt dann auf Anfrage, nein, das hat er aufs Auto von Steven seiner Mutter montiert. Ein weiterer Vorfall ist auch, dass so ein Nummernschild, das jede Garage hat, so ein U-Nummernschild, das wird einfach verwendet für Überfahrten zum Beispiel, das verschwindet. Und dann merken sie, dass er es genommen hat. Was er damit gemacht hat, ist unklar, aber auf jeden Fall gibt es dann auch irgendwann wieder zurück, aber er hat es einfach entwendet. Bei der zweiten Lehrstelle geht es ein bisschen länger, bis der Lehrvertrag aufgelöst wird. Sie überlegen auch noch, ob sie ihn abstufen sollen, dass er eine andere Lehre machen könnte. Er fährt dann sogar noch an mit dem zweiten Lehrjahr, aber kurz darauf wird dann auch der Lehrvertrag aufgelöst.
Das war im Herbst 2011. Steven Heidegger ist damals 17, hat jetzt gerade seine zweite Lehrstelle verloren, weil er beschissen, weil er auch geklaut hat. Bald wieder volljährig. Wie geht es weiter mit ihm?
Genau, er wird volljährig und er wird Intensivtäter.
Ja, jetzt sind wir nicht mehr nur bei harmlosen Schwindeleien, die er versucht hat, sich durch irgendwie dort leer zu schiessen, sondern wir sind jetzt bei Daten, wo der Steven Heidegger dann skrupellos vorgeht. Es fängt an an einem Freitag im Juli 2013. Da geht er kurz vor dem Feierabend in ein Atelier von einem Goldschmied in Vaduz, also der Hauptstadt von Liechtenstein. Der Steven Heidegger dreht den Nike-Hoodie verkehrt um und in die Kapuze hat er sich 2 Löcher geschnitten für seine Augen. In der Hand hält er einen Gegenstand, der sieht aus wie eine Pistole, und in gebrochenem Deutsch fordert er den Goldschmied auf, den Tresor zu öffnen. Darin hat es 1770 Franken. Der Steven Heidegger nimmt das Geld und flüchtet. Die Polizei fahndet bald grossräumig nach ihm. Sie kontrolliert Dreibrücken und die anderen Grenzübergänge, und die St. Galler und die Vorarlberger Behörden, die helfen mit. Sie suchen gemäss Signalement gefährliche Person und einen schlanken, grossen Mann südländischen Aussehens, und der sei etwa 25 bis 30 Jahre alt. Dabei ist Steven Heidegger erst 19.
Sie finden ihn nicht. Die Polizei findet aber den verschnittenen Pulli von Steven Heidegger auf einem Parkplatz. Und auf dem Pullover sind seine DNA. Und so findet dann die Polizei den Steven Heidegger doch noch und verhaftet ihn. Und stellt fest, kein Südländer, auch kein ausländischer Dialekt, das war nur vortäuscht.
Was sagt er, nachdem er festgenommen wird?
Ja, er legt Geständnis ab. Ich weiss nicht, ob sofort oder weil einfach die Beweislage so gut ist. Dann erzählt er aber immer neue Versionen vom Überfall, selbst noch vor Gericht. Und dort zum Beispiel bringt er dann plötzlich noch einen Kompliz ins Spiel, der ihn angeleitet hat oder ihn auch weggefahren hat. Und er sagt, er hätte gar keine Waffe benutzt, sondern einen manipulierten Gasanzünder. Der befinde sich im Ferienhaus von seinen Eltern in Tschechien, den können wir jederzeit holen. Und ein Teil von diesen Geschichten, die können natürlich stimmen und ein Teil nicht, weil nicht alles zusammenpasst. Und trotz diesen, jetzt kann man sagen, Lügen, kommt Stephen Heidegger vor Gericht noch relativ glimpflich davon.
Was heisst das?
Ja, das Liechtensteinische Gesetz schreibt für schwere Raub Freiheitsstrafe bis 15 Jahre vor. Doch das Gericht stuft den Überfall als eine Art späte Jugendsünde ein und verurteilt Stephen Heidegger nur zu 2 Jahren Gefängnis. Und er lässt dann von diesen 2 Jahren auch noch den grösseren Teil, 2/3, für bedingt. Der Stephen Heidegger muss nach Abzug von der Untersuchungshaft nur noch 5 Monate im Gefängnis bleiben. Und das wirkt auf mich jetzt ziemlich mild.
Egal wie mild oder nicht, kann man ja sagen, der Stephen Heidegger kommt das erste Mal ins Gefängnis, und zwar als junger Mann im zarten Alter von 19. Ist das irgendwie für ihn so ein Kippmoment? Also schreckt das ihn irgendwie nachhaltig ab, Claudia?
Nein. Die Gefängnisstrafe, das ist für ihn offenbar kein Anlass für einen Neustart oder für eine Rückbesinnung und eine normale Weiterentwicklung. Nach dem Gefängnisaufenthalt geht er wieder zurück ins Heideland und es geht nicht lang, bis er wieder kriminell wird.
Ja, da müssen wir vielleicht noch eine Zwischenbemerkung machen. Für den Liechtensteiner Raub ist Stephen Heidegger verurteilt worden und das Urteil ist auch rechtskräftig geworden. Für alles, was wir jetzt erzählen, ab jetzt erzählen, wird er zwar ebenfalls verurteilt, aber der Stephen Heidegger hat die Verurteilungen angefochten. Und darum gilt in diesen Fällen für ihn weiterhin die Unschuldsvermutung. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist, dass wir am Stephen Heidegger einen umfangreichen Fragebogen, Fragekatalog zukommen lassen haben. Und er hat sich nicht gegenüber uns äußern.
Claudia hat gesagt, es ist nicht lang gegangen, nachdem Stephen Heidegger aus dem Gefängnis entlassen worden ist, bis er wieder kriminell worden ist. Was hat er konkret gemacht, Thomas?
Ja, wir springen jetzt ein bisschen voraus, ein Jahr nach der Entlassung aus dem Gefängnis. Im Juni 2015 ist er 21, fährt Mercedes, hat 45'000 Franken Schulden und eine Freundin aus dem Nachbardorf. Und die Freundin, die ist erst 17, noch in der Lehre, lebt bei ihrer Mutter und sie ist vor allem Hals über Kopf in Stephen Heidegger verliebt. Und zwar so verliebt, dass sie bereit ist, ziemlich viel für ihn zu tun. Was wir jetzt erzählen, beruht auf ihrer Version vom Geschehen, wo aber das Gericht als glaubhaft eingestuft hat. Stephen Heidegger hat da eine andere Version erzählt. Aber gemäss ihrer Version überredet Stephen sie, ihm Schmuck zu bringen von ihrer Mutter. Das Paar, also Stephen und sie, treffen sich im Skaterpark, wo sie ihm eine rote Schmuckkäste übergibt. Er erzählt ihr, dass sie dafür Geld bekommen würde. Er kenne einen Goldhändler am Wallensee. Er gibt seiner Freundin ein Blatt Papier, wo wie eine Auftragsbestätigung von der UBS aussieht. Und gemäss dieser Auftragsbestätigung sollten nächstens 1'600 Franken auf ihr Konto fließen. Aber das passiert nie.
Die 1'600 Franken, die kommen nie. Wird sie irgendwann skeptisch?
Ja, eigentlich erst, wo es schon zu spät ist. Bis dann macht sie noch recht lang mit und bleibt auch mit ihm zusammen. Wo er mal bei ihr übernachtet, fragt er nach weiterem Schmuck und sie zeigt ihm eine Kommode im Schlafzimmer von der Mutter. Und in der Schublade dort liegen Gold und Schmuck im Wert von mehreren 1'000 Franken. Und am nächsten Tag ist alles weg, der Stephen Heidegger auch. Mutter, wo sie dann den Verlust vom Schmuck bemerkt, zeigt sie den Stephen Heidegger an.
Zuerst haben wir also den Raubüberfall auf den Goldschmied in Vaduz, jetzt den Diebstahl vom Schmuck. Kann man sagen, der junge Stephen Heidegger bestreitet zu dem Zeitpunkt ja, quasi seinen Lebensunterhalt mit Kriminalität?
Also der Raub in Liechtenstein und auch da mit dem Schmuck, das sind nicht so typische Sachen für den späteren Stephen Heidegger. Das Typische ist vielleicht das Täuschen von den Mitmenschen. Mhm. Er wird in den folgenden Jahren immer wieder erzählen, eben, dass er im Schmuckhandel oder Antiquitätenhandel tätig ist. Manchmal gibt er sich auch als Autohändler oder als Altholzhändler aus. Aber das macht er vor allem, um Menschen zu beeindrucken und ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und darauf bauen ihm seine neuen Maschen auf. Ermittlerinnen, und es sind dann vor allem Frauen, die sich mit ihm beschäftigen, haben keinen Hinweis gefunden, dass er an einer normalen, geregelten Arbeit nachgegangen wäre. Also müssen wir, um auf die Frage zurückzukommen, annehmen, dass er seinen Lebensunterhalt mit dem Ausnehmen von anderen Menschen bestreitet.
Du hast gesagt, er ist sicher gut darin, andere Menschen von sich zu überzeugen oder eben dann auch zu täuschen. Wie sehen seine Maschen konkret aus, Claudia?
Also eine Masche von ihm ist die Automasche. Der Steven Heidegger kauft zum Beispiel Auto, zahlt aber nur die erste Rate. Vielleicht, wenn er nicht drum herumkommt, dann mal nur eine zweite. Aber dann vertröstet er die Gläubiger per SMS, Anrufe mit Ausreden und dann irgendwann reagiert er gar nicht mehr auf ihre Nachfragen und Mahnungen. Und die nicht gezahlten Auto, die verkauft er weiter. Manchmal wirklich ganz dreist, wo das Auto noch gar nicht zahlt ist, verkauft er das Auto weiter, kassiert aber nur das Geld und liefert das Auto nicht aus. Das hat er nicht in allen Fällen gemacht mit allen Autos, aber es ist einfach eine Masche. Die Automasche 1 und Automasche 2, wo er beide mehrmals gemacht hat.
Also Automasche 1 ist, er kauft Autos, aber zahlt sie nicht vollständig. Und Automasche 2 ist, er verkauft sie, sackt das Geld ein, aber liefert die Autos gar nicht aus.
Genau.
Dann gibt es die Möglichkeit, beide zu kombinieren, dass man Autos kauft und nicht zahlt, dafür wieder verkauft und gerade noch mehrfach und nicht liefert.
Wir haben mit einem so einen geprellten Autoverkäufer geredet. Das ist ein ehemaliger Unternehmer aus dem Toggenburg. Also er ist pensionierter Unternehmer und er hat das Familienunternehmen selber aufgebaut. Und der hat einen Renault verkauft, ausgeschrieben für 13'500 Franken. Das war im 2016. Dann hat sich ein Steven Heidegger gemeldet und hat gefragt, ob er auch einen Raten zahlen
kann. Ja, und ich kann mich erinnern, es kam so ein jüngerer Eheschüchtern, einfach nochmal geredet und das Auto angeschaut und dann gesagt, ja, das sei in Ordnung, und aber dann können wir uns für uns alle ein Antüger in Raten zahlen. Und da hat er eigentlich, ja, ich hatte eigentlich das Gefühl, ja, das sind normale, wo wissen wie es steht, und normalen, wie man jemanden etwas abhandelt, wenn man nicht direkt zahlen kann, dass man auch unter Ratten das weiterzahlt. Oder?
Der Steven Heidegger hat sich vorgestellt und gesagt, was er macht, eben mit dem Altholzhandel.
Dann hat er aber dort mal einen zweiten Auftraggeber gezeigt und wie, wo, was. Und er ist irgendwie nicht immer liquid, weil er dann das Holz muss kaufen und manchmal einen grösseren Teil. Und dann denkt man, ja, möglich wäre es schon, wenn man ein Geschäft hat, ist möglich. Oder? Also nicht immer so, für die Liquid ist alles zu zahlen, oder? Und hat man auch, ja, es wird schon so sein, oder? Ja.
Es ist vor allem aus den Schilderungen von dem pensionierten Unternehmer ist vorgegangen, dass der Steven Heidegger sehr einen guten Eindruck auf ihn gemacht hat. Er war ihm einfach sympathisch gewesen. Also er hat dann einfach sofort eingeschlagen und gesagt, ja, nein, absolut, nein, das verstehe ich, nein, klar, hat dann so einen Darlehensvertrag aufgesetzt.
Auch dort halt wieder sehr überzeugend.
Ja, das ist offenbar wirklich ein Muster, dass er einfach die Leute kann überzeugen kann, für sich einnehmen, dass er charmant ist, gut kann reden, sich gut verkaufen. Sympathisch überkommt einfach. Aber der Darlehensvertrag, der ist wirklich, das Papier ist gar nicht wert gewesen, weil er hat die erste Rate in bar gezahlt, 2000 Franken, und ist dann gegangen und dann hat der Unternehmer ihn noch ein paar Mal kontaktiert und gesagt, wo bleibt die zweite Rate, und ist vertröstet worden mit Ausreden, Erklärungen, per SMS und Anrufe, und irgendwann hat er dann einfach das Telefon gar nicht mehr abgenommen.
Ja, natürlich, nachdem die zweite Rate nicht mehr kam und dann telefoniert und dann das Telefon nicht mehr abgenommen und dort nicht mehr verwünscht, und dann haben wir gewusst, oh, jetzt ist das ist jetzt für ein Gauner, oder? Ja, in dem Moment hat man es gewusst, jetzt ist ein Gauner, oder?
Der Unternehmer wollte es dann noch genau wissen und ist noch recherchieren und hat noch mit dem Steven, seinem Vater, geredet und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, wirklich auch persönlich bewegt.
Man hat es gesehen, er hat von nichts Halt gemacht. Wenn er eine Chance sieht, um ein bisschen Kohle in der Reibus zu reissen, hat er sich wieder Jack geholt und dann verschwunden. Der hat gelogen, beschissen, dem kann man kein Wort mehr glauben, also da muss man gar nicht mehr diskutieren. Das ist für mich da sofort abgehakt. Ich gesagt, das ist gar keine Diskussion mehr wert mit dem Typ.
Und er hat dann seine 11'000 Franken nicht mehr bekommen. Das ist für ihn verkraftbar, wie er gesagt hat.
Er hat etwas sehr Überzeugendes gehabt, wahrscheinlich gut können reden, der Steven Heidegger. Haben die Fälle aus seinem jungen Erwachsenenleben sonst noch irgendetwas gemeinsam? Gibt es irgendetwas, was man so ein bisschen in allen Fällen vielleicht wiedererkennt?
Ja, es zeigt sich sicher schon der auffällige Talent im Überlisten und im Ausnehmen von Menschen. Aber die kriminellen Methoden sind nicht perfekt. Also so, der Betrug ist ja eher plump und auch der Diebstahl vom Schmuck, der hinterlässt Opfer, die einem kennen, die wissen, wo man wohnt und so weiter und wo sich bei der Polizei melden können und dann fliegt man sofort auf. Oder? Und der Stephen Heidegger muss auch merken, dass das gefährlich für ihn wird. Oder? Er muss eine Konfrontation sein, von ihm gehen zu der Polizei mit seiner Ex-Freundin, die ihm den Schmuck gegeben hat oder wo er den Schmuck geklaut hat. Und er muss merken, dass das nicht nachhaltig ist und dass er mit diesen Sachen nicht lang durchkommt. Also wählt er eine andere Methode. Und zwar eine Methode, die ein bisschen mit weniger Risiko verbunden ist. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Opfer vor lauter Scham sich kaum getrauen, ihn anzuzeigen.
Um was geht es das mal?
Da geht es um Liebesbetrug.
Bereits im Herbst 2015, da ist er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden, hat Stephen Heidegger angefangen, sich Profile auf Gay-Webseiten anzulegen. Das sind Plattformen, wo mehrere davon den Namen Romeo im Namen führen. Dort suchen schwule und bisexuelle Männer die grosse Liebe oder schnelle Abenteuer. Und attraktive junge Typen sind dort gefragt. Typen wie der Stephen Heidegger, 22, sportlich, gut aussehend. Bilder aus dieser Zeit, die wir gefunden haben, zeigen einen jungen Mann mit wachem Blick, schwarzen Haar, dunklen Augen.
Und was ist die Absicht von Stephen Heidegger auf diesen Plattformen, Claudia?
Ja, das zeigt einen Fall, der sich dann ziemlich bald ereignet hat. Und zwar das Beispiel von Rainer Pascolo. Wir sagen ihm so, das ist ein Mann vom Bodensee, der im Herbst 2015 auf eine Ausschreibung von Stephen Heidegger auf so ein Romeo-Profil antwortet. Also er fängt an, sich für ihn zu interessieren. Der Rainer Pascolo heisst in Wirklichkeit anders. Er ist etwa 10 Jahre älter als Stephen Heidegger und er hat eine leichte Intelligenzminderung. Trotzdem hat er es geschafft, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Er hat eine Stelle als Handwerker und er lebt mit seinem Partner zusammen in einer Wohnung. Aber sein Urteilsvermögen und seine Handlungsfähigkeit sind eingeschränkt. Das zeigt dann später ein psychiatrisches Gutachten.
Ja, der Stephen Heidegger und Rainer Pascolo fangen sich an schreiben und treffen sich dann auch, und zwar mehrmals. Sie werden dabei auch intim. Der Heidegger baut zum Pascolo Vertrauen auf, er verspricht ihm eine Beziehung und der Pascolo wird emotional abhängig vom Heidegger. Da muss man vielleicht auch noch sagen, das sind auch wieder Sachen, die der Rainer Pascolo ausgesagt hat. Stephen Heidegger hat das zum Teil bestritten, aber wieder auch da hat das Gericht dann eher am Rainer Pascolo Glauben geschenkt. Der Pascolo erzählt seinem neuen Geliebten, dass er nach dem Tod von seinem Vater 100'000 Franken geerbt hat. Und das ist natürlich etwas, was Stephen Heidegger hellhörig macht.
Stephen Heidegger, der fährt dann an, Geschichten erfinden, um an das Geld zu kommen. Er sei in Schwierigkeiten, er brauche Geld. Immer wieder spielt er auch mit der Hoffnung von Rainer Pascolo, also stellt in Aussicht zum Beispiel, er sagt, seine Mutter sei in Tschechien gestorben, auf dem Haus lastet Schulden, wenn er einen Vorschuss überkäme, können sie das Haus nachher für gemeinsame Ferien benutzen. Mhm. Nachher können sie dann zusammenleben. Also er merkt ja, dass der Rainer Pascolo ihn verliebt ist, spielt mit dem und zieht ihm eigentlich so das ganze Geld aus der Tasche.
Mhm. All die Geschichten, die er Rainer Pascolo erzählt, die stimmen aber eigentlich nicht.
Nein, seine Mutter, die ist nicht in Tschechien gestorben, sondern die lebt seit Jahrzehnten in der Ostschweiz nach wie vor.
Er bringt die Lüge, dass seine Eltern gestorben sind, immer wieder, bis sie zu gefälschten Toten scheinen.
Der Rainer Pascolo aber glaubt dem Stephen Heidegger die Geschichte und zahlt.
Auf jeden Fall zahlt er, wie fest er sie glaubt. Eben, er hat ja eine leichte geistige Beeinträchtigung. Er ist wahrscheinlich schon auch immer wieder skeptisch geworden, so wie auch die anderen Opfer. Aber der Stephen Heidegger hat es dann halt auch immer wieder geschafft, ihn zu überzeugen und dann immer so ein bisschen mit dem Spiel aus liebevoll und unter Druck setzen. Ja, dann hat er wieder vielleicht auch einmal 2000 Franken zurückgezahlt. Und dann hat der Verliebte gedacht, ja, eben doch, es kommt schon gut. Und auf jeden Fall, ja, der Verliebte Rainer Pascolo zahlt und zahlt und zahlt immer weiter.
Und kommt vom Stephen Heidegger einfach nicht los.
Genau, er versucht sich gemäß eigener Aussage auch zu distanzieren. Aber ja, es gibt immer wieder etwas Neues. Dann gibt es eine gemeinsame Wohnung, dann muss er eine Mietkaution zahlen, dann einen Leasingvertrag für den gemeinsamen Fernseher, wo dann aber der Heidegger mitnimmt und er kommt es einfach mit dem Inkasso zu tun über. Und irgendwann hat Rainer Pascolo nur noch Schulden von diesen 100'000 vom Erbe, vom Vater, ist nichts mehr übrig. Er ist psychisch am Ende, er braucht Hilfe. Und immerhin hält sein bisheriger früherer Partner weiterhin zu ihm, auch noch, wo er ihm alles beichtet.
Das war der Fall von Rainer Pascolo. Ist er das einzige Opfer von Stephen Heidegger auf diesen Gay-Plattformen?
Nein, da gibt es mehrere, die auf seine Liebesmasche reingefallen sind. Die sind auch nach Jahren immer noch wie so traumatisiert und haben gesagt, ich habe abgeschlossen, das war ein ganz schlimmes Kapitel, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben.
Einzelne Geschädigte haben aber auch gesagt, es ist gut, dass mal jemand da recherchiert und das aufschreibt.
Fakt ist auch, es sind mehrere gewesen, die auf diese Art und Weise Kontakt haben mit dem Stephen Heidegger über diese Plattformen. Wie lange kommt er, der Stephen Heidegger, durch mit dem?
Ja, also im prominentesten Fall ist er 6 Jahre lang damit durchgekommen. Hat er 6 Jahre lang eigentlich sein Opfer immer wieder getauscht und immer wieder von Neuem überredet. Und auch dort ist es dann einfach durch eine Verhaftung nachher unterbrochen worden. Im Fall von Rainer Pascolo sind es 1,5 Jahre. Er kommt so lange durch, bis etwas passiert oder bis sein Opfer in die Psychiatrie muss oder bis es pleite ist und nicht mehr aus den Schulden rauskommt. Ja, das ist eben sein Talent.
Es ist so, dass man fast kann sagen, es ist sein ganzes Erwachsenenleben. Also das sind jetzt 14 Jahre minus ein paar Jahre am Anfang und ein paar Jahre am Schluss ist er damit durchgekommen. Bis 2018 gehen bei der Staatsanwaltschaft in St. Gallen immer mehr Anzeigen von Geschädigten ein. Also da ist mal eben die Mutter von dieser Ex-Freundin, die immer noch ihre Schmuckkäste vermisst. Das sind Privatpersonen und Garagisten, die auf dem Heidegger seine Automasche reingekriegt sind. Es sind eben Geschädigte von den Liebesfallenen. Und so weiter und so fort. Und die Polizei rechnet dann einmal zusammen, wer da mutmaßlich ergaunert worden ist. Das ist fast 500'000 innerhalb von 3 Jahren. Also es sind über 430'000 Franken. Und Stephen Heidegger wird dann am 11. August 2017 erneut festgenommen und kommt in Untersuchungshaft.
Der Stephen Heidegger sitzt also zum zweiten Mal schon in Untersuchungshaft. Was sagt er selber jetzt zu seinen Taten?
Ja, das eine ist, dass die Staatsanwältin ihn dann begutachten lässt. Und am Psychiater erzählt Stephen Heidegger, er habe mit 18 oder 19 angefangen, ins Casino zu gehen. Nach einem ersten grossen Gewinn hat er immer häufiger Geld verspielt. Und der Gutachter diagnostiziert dann tatsächlich eine Störung durch Glücksspiel, aber die Störung ist nur leichtgradig, wenn er auch festhaltet. Also die Spielsucht ist wohl kaum der Hauptantrieb für das Verhalten von Heidegger. Und der Psychiater diagnostiziert zudem eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Die kann sich zum Beispiel darin äußern, dass sich jemand verantwortungslos verhält, Regeln missachtet, dass es einmal Schuldbewusstsein oder ein Einfühlungsvermögen fehlt. Es muss nicht alles vorhanden sein, aber einzelne von diesen Merkmalen. Und Stephen Heidegger verspricht dann, er gehe zum Therapeut, um die Probleme anzugehen und er gehe auch in die Schuldenberatung.
Therapie, Schuldenberatung, das klingt zumindest so, als wäre er einsichtig, Claudia.
Ja, das ist eben schon auch seine Art. Er zeigt sich meistens, so wie wir gesehen haben, sehr einsichtig. Er verschickt zum Beispiel auch aus der Untersuchungshaft aus handgeschriebene Briefe an seine Opfer, zum Beispiel eben auch an den Unternehmer im Toggenburg, von dem wir vorher geredet haben, und entschuldigt sich. Er sagt, es sei ihm nie ein Recht, er wisse, er hätte Fehler gemacht, er bereut es, er käme natürlich für die Schulden auf, es werde länger dauern, aber nachher, wo der Unternehmer ihm zurückschreibt, ja, melde dich, wir können darüber reden, er hat auch gedacht, kannst du sonst abarbeiten, gehört er nachher nie mehr etwas von ihm. Generell zeigt er sich immer sehr reuig und gibt sich wie als Opfer von sich selber. Er sagt immer, ich kann es wollen, aber ich kann nicht können, weil ich halt die Spielsucht habe. Ich kann es eigentlich wollen zahlen, ich möchte es auch jetzt noch zahlen. Er ist so, dass dann die, die um ihn herum sind, das ist jetzt meine Mutmassung, Staatsanwaltrichter, was auch immer, die findet dann, ja, es tut ihm ja auch wirklich leid und er hat das Geld wieder zurückgebracht. Seine Mutter hat dann nach dem Liechtensteiner Raub das Geld ja wieder zurückgebracht und es tut ihm ja wirklich leid und so. Das ist auch seine Art.
Auch dort wieder schafft er es, die ein bisschen für sich zu gewinnen oder ein bisschen einzunehmen, eigentlich schon wie bei den Betrugsmaschinen vorher.
Ja, er macht das so, ja.
Was wir aber auch noch entdeckt haben, ist, dass die Massenschreiber aus dem Gefängnis, mit denen erfüllt Steven Heidegger nur eine Bedingung oder erfüllt eine Bedingung vom Zwangsmassnahmengericht. Das hat nämlich auferlegt, dass er sich reuig zeigen muss, beziehungsweise muss zeigen, dass er bereit ist, die Schäden wieder gut zu machen. Und damit, das ist ihm seine Chance, zum schneller freikommen. Und er hätte müssen schnell freikommen, denn die Zeit drängt.
Wieso das?
Der Steven Heidegger, der wird bald Vater, denn während er auf den Gay-Seiten Männer angepackert hat und dann auch ausgenutzt hat, hat er eine Partnerschaft aufgebaut zu einer Frau, die wie seine Mutter aus Tschechien stammt. Und während er in Untersuchungshaft sitzt, ist sie hochschwanger. Also wird er möglichst schnell wieder raus. Und dafür muss er eben die Auflagen erfüllen. Nicht nur die Briefe, sondern auch den Pass dann hinterlegen, den Mietvertrag vorlegen. Er muss sich sperren lassen in Casinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ihm wird auch verboten, sich näher als 100 Meter im Umkreis von einem Casino aufzuhalten. Und falls er sich nicht daran hält, müsste er wieder zurück ins Gefängnis.
Kommt er so unter diesen Auflagen dann tatsächlich frei?
Ja, im Dezember 2017 kommt er frei nach 113 Tagen U-Haft. Und 4 Tage vorher ist seine Tochter zur Welt gekommen.
Steven Heidegger ist jetzt also Vater. Ich frage noch einmal, ist das ein Kippmoment? Wird jetzt alles besser?
Könnte man meinen, aber die Hoffnung auf nachhaltige Besserung hält nicht lange an. Schon kurz nach Weihnachten 2017 nimmt Steven Heidegger Kontakt auf zu einem früheren Sexpartner. Er erzählt ihm, er benötige Geld, denn, das ist jetzt eine neue Geschichte, seine spielsüchtige Mutter sei von ihrem Freund auf die Straße gesetzt worden. Und zudem habe KESB, also Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, seine Tochter abgeholt. Mit solchen und weiteren Lügengeschichten nimmt Steven Heidegger dem ehemaligen Partner knapp 46'000 Franken ab.
Und er macht auch mit der Automasche weiter und verschwindet mit einem Mercedes E-Klasse, nachdem er die erste Rate gezahlt hat.
Also kurz gesagt, er macht genau gleich weiter wie bisher.
Ja, so sieht es aus. Er geht auch wieder ins Casino. Einfach nicht im deutschsprachigen Raum, aber dafür in Tschechien und in Campione, der italienische Exklave im Tessin. Dort kann er nach wie vor spielen und das tut er auch. Und er fängt Katz und Maus Spiel an mit der Justiz. Er setzt sich nach Tschechien ab, ist mal da, mal dort, mal auch zu Italien und immer wieder im Casino.
Und dann im Mai 2022 wird Steven Heidegger angeklagt. 7 Jahre nach der ersten Anzeige, wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug, Nötigung, Erpressung und Diebstahl.
Du sagst 7 Jahre nach der ersten Anzeige. Warum ist es so lang gegangen, bis er angeklagt wird?
Ja, ein Grund ist sicher, es sind immer wieder neue Sachen dazugekommen. Ein zweiter ist, Steven Heidegger kann von den Ermittlerinnen nicht befragt werden. Er ist nicht greifbar. Aber jetzt, eben nach diesen 7 Jahren fordert die Staatsanwaltschaft St. Gallen unbedingt die Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren und eine ambulante Therapie zur Behandlung von der Persönlichkeitsstörung und von der leichtgradigen Spielsucht. Und es wird dann auch ein Prozess angesetzt auf Dezember 2022.
Was ist bei diesem Prozess rausgekommen?
Ja, zuerst einmal gar nichts, weil die Verhandlung hat nicht stattgefunden. Der Termin ist mehr als einmal verschoben worden, weil Steven Heidegger sich immer wieder aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet hat. Er hat Arztzeugnisse eingereicht, hat auf eine angebliche Hirnoperation verwiesen, die ihm bevorstehe, und auf andere Sachen. Allerdings, also wir haben Hinweise darauf gefunden, dass es ihm in dieser Zeit nicht so schlecht gegangen ist, weil er hat dort Ausflüge gemacht nach Prag und Mailand. Das haben wir gesehen auf Bildern, die die Mutter von seiner Partnerin auf Social Media gepostet hat.
Der Prozess findet dann doch noch statt im November 2024, allerdings ohne den Hauptdarsteller. Der Steven Heidegger hat sich wieder dispensieren lassen. Das Gericht spricht ihn dann schuldig wegen gewerbsmäßigem Betrug in 19 Fällen und wegen Diebstahl. Und Steven Heidegger kommt eine Freiheitsstrafe über von 32 Monaten.
32 Monate, das ist doch deutlich mehr, als er nach seinem Raubüberfall in Liechtenstein bekommen hat, immerhin, oder?
Ja, aber von dieser Strafe, von diesen 32 Monaten, verhängen die Richter einen grösseren Teil, knapp zwei Drittel, bedingt. Und es ist so, damals, dass Steven Heidegger nach Abzug von der Untersuchungshaft nur noch rund 8 Monate absitzen müsste. Ja, es wirkt jetzt aus dieser Perspektive wieder eher nach einem milden Urteil. Nicht zum ersten Mal. Zwar findet der Richter das Vorgehen von Steven Heidegger löse auf eine gewisse Dreistigkeit und Perfidität schliessen. Und er sieht auch eine hohe Rückfallgefahr beim Steven Heidegger. Doch er hält ihm auch zu gut, dass er sich seit Jahren nicht mehr zu Schulden kommen hat. Also insgesamt stellt er ihm eine gute Prognose.
Ja, und das ist natürlich ein grosser Irrtum, dass sich der Steven Heidegger seit Jahren nicht mehr in die Schulden kommen lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat in all diesen Jahren nie aufgehört, andere zu täuschen und zu prellen. Der Steven Heidegger will natürlich nicht ins Gefängnis gehen. Er zieht das Urteil weiter, weil er hat jetzt nämlich Besseres vor. Er hat auch nicht im Sinn, mit seinen kriminellen Machenschaften aufzuhören. Im Gegenteil, der grösste Kauf aus seinem Leben steht ihm eigentlich erst bevor. Und da geht es jetzt um richtig viel Geld. Von einem bekannten Mann und von einer sehr reichen Institution.
Das ist die erste Folge vom Fall «Der Meisterschwindler aus dem Heidiland». Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Geschichten von Steven Heidegger werden immer abenteuerlicher.
Wir fragen uns, was macht Steven Heidegger als Nächstes?
Jetzt ist sein letzter und prominentester und wahrscheinlich auch wohlhabendster Opfer, der FDP-Politiker Fritz Schiesser, ist pleite wegen ihm. Er hat kein Geld mehr und er braucht neue Einnahmequellen.
Das ist der Anfang von einem mutmaßlichen Erpressungsversuch, der sich über Monate herziehen wird.
Wie gelingt es ihm, so lange immer davon zu kommen? Und wie kann es sein, dass so viele Menschen über so viele Jahre auf den Meisterschwindler hineingehen?
Das ist kein impulsives Verhalten, das ist ein Skript. Und das Skript hat Phasen.
Wenn ihr jetzt schon weiterhören wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar mit einem Abo vom Dagi, von der Berner Zeitung oder von der Basler Zeitung. Wie genau das geht, das findet ihr verlinkt im Episodenbeschreibung. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch Fragen zu diesem Fall, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Der Fall recherchiert und erzählt haben Claudia Blumer und Thomas Knellwolf. Skript Noah Fend und Sarah Spreiter. Schnitt und Produktion Sarah Spreiter. Sprecher Boris Gigax. Mein Name ist Noah Fend. Bis bald. Ciao zusammen.